Ja, liebe Geschwister und Freunde, ich freue mich, bei euch zu sein und möchte gleich sofort einsteigen in meinen Vortrag mit dem Thema Neue Trends in Gemeinden, Ursachen und Folgen. Wie gehen wir damit um? Im ersten Punkt in der Einleitung möchte ich gerne mit euch ein paar Stellen lesen im Neuen Testament. Wer seine Bibel dabei hat, möge bitte direkt aufschlagen. Im Johannesevangelium Kapitel 20, Johannes 20, die Verse 29 bis 31a. Johannes 20, 29 bis 31a. Dort finden wir eine Situation, dass der Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern erschienen ist und der Thomas hat ihn berührt und hat ja dieses besondere, große Bekenntnis gemacht, Vers 28, mein Herr und mein Gott. Das konnte er machen, weil er den Herrn Jesus berührt hat. Und Jesus sagt dann zu ihm in Vers 29, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch geschrieben sind. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Der Thomas hat gesehen und geglaubt, aber selig sind wir, die wir den Herrn ja nicht sehen, aber dennoch glauben. Wir kommen zu einer weiteren Stelle im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1, Vers 8a. 1. Petrus 1, Vers 8a, wo der Apostel Petrus das auch nochmal aufgreift, dass es nicht ums Schauen geht, sondern um den Glauben. Da heißt es, 1. Petrus 1, 8a, ihn liebt ihr, nämlich den Herrn, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr. Obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, wir glauben, ohne zu schauen. Und auch der Apostel Paulus greift dieses Thema auf im 2. Korintherbrief. Eine noch von zwei Stellen, die ich zu Beginn lesen möchte. 2. Korinther 5, Vers 7. Dort heißt es, denn wir wandeln im Schauen und nicht, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und was ist eben Glaube im Unterschied zum Schauen? Die Definition kennen viele, Hebräer 11, Vers 1. Schlagen wir noch als eine Stelle auf, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Dort heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Die man nicht sieht. Wir glauben, was geschrieben steht. Wir glauben das, was Gott offenbart hat. Wir glauben nicht das, was noch offenbart wird, sondern was der Herr bereits in der Heiligen Schrift offenbart hat. Glauben ohne Schauen. Ich möchte jetzt in meinem Vortrag einige Trends beleuchten. Der Vortrag heißt ja Neue Trends in Gemeinden, Ursachen und Folgen und möchte da über einige Autoren und Verkündiger sprechen. Ich möchte mich jetzt nicht über diese anderen Kündiger erheben, nicht verurteilen, sondern einfach schlicht diese Lehren an der Schrift beurteilen. Da werde ich einige bekannte oder vielleicht weniger bekannte Namen nennen und auch ein paar Bücher hochhalten, um das ein bisschen deutlich zu machen. Heutzutage im Jahr 2011, das heißt ja, wir leben so im Zeitalter der Postmoderne. Wer das schon gehört hat, wir waren in der Moderne und dann kam vor einigen Jahren oder Jahrzehnten der Begriff der Postmoderne auf, der besagt, dass so der rationale Glaube an die Vernunft, der rationale Vernunftglaube eigentlich eine Illusion ist. Das eindimensionale Denken sei gescheitert, wir müssen einfach global zusammenrücken und irgendwie die Trennungen aufgeben. Es ist möglich, heute einfach eine Vielfalt gleichberechtigt nebeneinander bestehender Perspektiven zu haben. Es ist alles relativ, es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Es besteht ein Relativismus, auch auf das Christsein bezogen. Ja, was heißt das, aufs Christsein bezogen, wenn nichts mehr wirklich gilt, wenn es keine absolute Wahrheit gibt? Auch das Übernatürliche, auch das Transzendente gilt nicht mehr als wissenschaftlich überholt, sondern es ist irgendwie auch eine Bereicherung. Man will das ganzheitlich sehen. Es ist irgendwie nicht überholt wissenschaftlich, das glaubt man nicht mehr, sondern man will es einfach mit einbeziehen als Bereicherung im Christsein. Ist das jetzt eine Chance für uns als Christen, diese neue Sicht? Es gibt keine absolute Wahrheit, aber man will doch auch Übernatürliches haben. Und da schreibt Os Guinness, es ist richtig, dass der Modernismus sich in offener Gegnerschaft zur Religion präsentiert hat und dass der Postmodernismus ihr bei oberflächlicher Betrachtung freundlicher gegenübersteht. Aber es ist naiv, den Preis zu übersehen, den man dafür bezahlt. Der Postmodernismus fordert den Verzicht auf jeglichen Anspruch auf einzigartige, absolute und transzendente Wahrheit. Für den Glauben ist dieser Preis zu hoch. Und das sollte uns zu denken geben. Wahr ist, was ich erleben kann heutzutage in der Postmoderne. Was ich erleben kann, was ich spüren kann, was ich fühlen kann. Eben schauen statt glauben. Fühlen, erleben, spüren, anstatt vertrauen, das, was Gott offenbart hat. Was wird denn geschaut? Was ist denn mit diesem Schauen gemeint? Ich möchte da noch eine Stelle lesen aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. 1. Johannes 2, 15 bis 17, das sagt der Apostel Johannes zum Schauen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ja, was ist in der Welt? Eben die Augenlust. Das, was man schauen kann. Eine Sehnsucht nach Sinnlichem, eine Sehnsucht nach Spürbarem, nach Sichtbarem. Und wo fing das an in der Bibel? Eigentlich schon ganz vorne beim Sündenfall in Genesis 3. Sollte Gott gesagt haben, diese Anfechtung, die die ersten Menschen erlitten haben beim Sündenfall, später auch beim Volk Israel in Exodus 32, 1 bis 4, beim Tanz ums goldene Kalb, da ging es auch um das Sichtbare, was man dem Glauben, dem Vertrauen auf Gott vorzog. So komme ich zum zweiten Punkt, das Phänomen der Sinnlichkeit. Sinnlichkeit als neuer Trend in Gemeinden äußert sich durch eine bestimmte Sache, wodurch ein großer Schaden geschehen ist in den Gemeinden, der zu vielen Spaltungen führt und auch zu Generationskonflikten führt, nämlich die charismatische Lobpreisstimulation. Also Musik, charismatische Musik mit charismatisch geprägten Texten. Lobpreisstimulation, darunter verstehe ich eine gefühlsbetonte, vergnügungssüchtige Beeinflussung im Stil des weltlichen Zeitgeistes. Wir wollen das Haus Gottes rocken, frischen, fetzigen Lobpreis, freche Anbetung. Ich habe es gestern noch mal in einem Rundbrief eines Missionswerkes gelesen. Man spricht immer wieder von fetzigem Lobpreis. Diesen Trend vollziehen immer mehr Jugendliche mit charismatischen Lobpreisliedern, die eingängige Rock- und Poprhythmen, einfache Texte, viele Wiederholungen und teilweise falsche Lehren aufweisen. Vielleicht kennen einige den Liedermacher Albert Frey, ein katholisch-charismatischer Liedermacher. Da heißt es in einem seiner Lieder: Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ja, liebe Geschwister, was zeigt uns denn, dass es den Herrn wirklich gibt? Muss ich da in mir suchen oder haben wir sein Wort, die Offenbarungserkenntnis, dass wir seinem Wort der Heiligen Schrift glauben und deshalb wissen, dass es ihn wirklich gibt? Ein Beispiel, wie so ein Generationskonflikt aussehen kann, habe ich mal etwas nachgestellt durch einen Dialog, wo sich ältere Geschwister in einer Gemeinde mit Jüngeren unterhalten. Und die Jüngeren werfen den Älteren vor, wenn wir so weitermachen, werden wir aussterben. Wir brauchen mehr für Jüngere, mehr Zeitgeist. Und die sagen dann, auf das Wort kommt es an, nicht auf moderne Musik. Ja, sollen wir etwa aussterben? Ihr seid doch jung. Wieso sollten wir aussterben? Weil wir uns nicht wohlfühlen. Wenn nichts Neues eingeführt wird, gehen wir eben zu den Jesus-Freaks, Charismatikern oder moderneren Gemeinden. Und das ist so eine Erpressung, die ich von verschiedenen Gemeinden schon gehört habe, dass eben die Jugend sagt, wenn ihr uns jetzt irgendwie nicht Neues gebt, mehr Zeitgeistmusik, was uns gefällt, dann gehen wir halt woanders hin. Und leider, das ist eine große Not, geben Ältere oft nach. Ältere in Gemeinden geben oft nach und rechtfertigen sich hinterher dann damit, naja, um des Friedens willen muss man eben auch mal, müssen Traditionsbewusste eben auch mal kompromissbereit sein. Aber geht es wirklich nur um Tradition? Ich möchte ein Buch direkt empfehlen, was ich hoffentlich auch am Büchertisch finde, von Dan Lucarini. Worship bis zum Abwinken ist ein sehr gutes Buch. Bekenntnisse eines ehemaligen Lobpreisleiters, weil es einfach jetzt aktuell wirklich immer mehr in den Gemeinden vorkommt, dass die charismatische Lobpreismusik eben Einzug findet, bis hin in konservative Gemeinden. Jüngere müssen deshalb über Inhalte biblischer Anbetung und Hintergründe charismatischer Lobpreisstimulation aufgeklärt werden. Müssen denn die Lieder, das können wir die Jüngeren fragen, müssen die Lieder denn immer in erster Linie rhythmusbetont sein oder inhaltsreich? Müssen wir den Rock- und Pop-Stil mit E-Gitarre und Schlagzeug übernehmen? Die Welt nachäffen? Peter Mesters, Prediger an Spurgeons Metropolitan Tabernacle, sagte einmal, Gemeinden, die einst die Rechtfertigung allein aus Glauben verteidigten und sich von charismatischen Gedankengut fernhielten, kamen unter gewaltigen Druck, die weltlich ausgerichtete Anbetung im charismatischen Stil einzuführen. Diejenigen, die dies taten, wurden bald geprägt von den neuen Liedern, die sie sangen und der Musik, die sie spielten. Diese Gemeinden werden jetzt schrittweise, aber unaufhaltsam in die Welt des charismatischen und ökumenischen Evangelikalismus hineingezogen. Wenn wir der neuen Anbetung auch nur den kleinsten Raum gewähren, wird sie die höchste Tätigkeit zerstören, die uns anvertraut ist, die ehrfürchtige, einsichtige und freudige Darbietung von geistlichem Lobpreis. Es ist sehr bemerkenswert, dass überall, wo Evangelikale die neue Anbetung willkommen geheißen haben, ein erkennbarer Verlust an Ehrfurcht aufgetreten ist, verbunden mit Weltlichkeit und Oberflächlichkeit. Und darüber sollten wir auch unsere jüngeren Geschwister in den Gemeinden aufklären, nämlich über den Wert der Heiligen Schrift. Auch in der Musik. Das hat auch was zu tun mit Gottesfurcht, mit Würde, mit Niveau. Und diese Gottesfurcht, die geht einfach immer mehr verloren, gerade auch wenn es um den Wert und die Autorität der Heiligen Schrift geht. Ich habe jetzt mal in dieser Jugendzeitschrift dran eine Rezension gelesen zu einem Buch von dem Jesus-Freak-Gründer Martin Dreyer. Das Buch heißt Jesus rockt. Und da heißt es, neben dem rockigen Titel und einem poppigen Einband hat das Werk eine hippige Sprache, die man von der Volksbibel her kennt. Auch wenn inhaltlich das wenigste neu ist, dem studierten Theologen und Pädagogen gelingt es, durch die zeitgemäße und jedem verständliche Sprache der alten Botschaft neue Relevanz zu verleihen. In Martin Dreyers Worten klingt die frohe Botschaft endlich wieder nach einer frohen Botschaft. Und jetzt kommt es. Und sie klingt nicht nach Muff, Moder und Müll. Sie klingt nicht mehr nach Muff, Moder und Müll. Liebe Geschwister, das hat mich sehr erschrocken, dass man in einem evangelikalen Jugendheft, in einer Jugendzeitschrift, sich erdreistet, diese beispiellose Unverschämtheit hat, eben die Heilige Schrift in herkömmlichen Übersetzungen als Muff, Moder und Müll zu diffamieren. Martin Dreyer gründete Ende 1991 die Jesus Freaks, das ist mein dritter Punkt, die Jesus Freaks. Ihr Einfluss wächst weiter mit ihrem an Punk- und Rockkultur angelehnten Auftreten und ihrer flapsigen, teilweise vulgären Sprache, fordern sie immer mehr Jugendliche heraus, eben in anderen Gemeinden, auch in konservativen Gemeinden, ihren angeblich spießigen Gemeinden zumindest eine eigene Jesus-Freak-Gruppe zu gründen. Jesus-Freak-Sein ist anders und deshalb cool. Die bestehende Jugendarbeit sei langweilig und angepasst, die Freaks dagegen mit ihrer hemmungslosen Art authentisch. Das Gottesbild der Jesus-Freaks wird ausführlich in meinem Buch Gott auf Charismatisch behandelt. Bitte informiert euch da am Büchertisch. Das längste Kapitel geht da über die Jesus-Freaks. Ende 2005 brachte Martin Dreyer, der Gründer der Freaks, eine Übertragung des Neuen Testamentes raus in jugendgerechter Sprache, die sogenannte Volksbibel, hier in einer Version, die angelehnt ist an eine Zigarettenschachtel. Und in den ersten anderthalb Jahren verkaufte sich diese Volksbibel über 100.000 Mal. Im Mai 2009 und Mai 2010 kam das Alte Testament in zwei Bänden heraus. Die Volksbibel prägt heute das Gottesbild tausender junger Christen und wird von Verantwortlichen der meisten Kirchen und Freikirchen als Hilfsmittel für den Glauben fernstehender Jugendliche empfohlen. Vielerorts wird die Volksbibel sogar im Religionsunterricht eingesetzt. Die Verse, die Fäkalsprache und eine hingerotzte Gossensprache enthalten, wie der Theologe Michael Freitag feststellt, ersparen wir uns an dieser Stelle. Fakt ist einfach, das reine, geläuterte Wort Gottes wird säkularisiert und entheiligt. Zum Thema Kraftausdrücke und Fäkalsprache in der Bibel schreibt ein Jesus-Freak-Leiter, wir sind berufen, die Sprache zu retten, nicht Menschen. Nein, Entschuldigung, umgekehrt. Wir sind berufen, die Sprache zu retten, nicht die Sprache zu retten, sondern Menschen. Nicht die Sprache zu retten, sondern Menschen. Also auf die Reinheit der Sprache kommt es gar nicht mehr an. Wohl auch nicht, dass man sich als Christ durch eine anständige Sprache von der Welt unterscheiden sollte. Dies sollten wir Jüngeren im Glauben auch deutlich machen. Die Volksbibel spiegelt den jahrelang praktizierten Stil der Freaks wider und ihr Einfluss unter den Evangelikalen sollte auch nicht unterschätzt werden. Ihre Ausdrucksweise übertrug sich auch auf die Pro-Christ-Evangelisation Jesus House. 2007. Im Internet stellt Jesus House vor, um wen es bei diesem Event geht. Da heißt es, Jesus, ein Kerl, Anfang 30. So wird heute evangelisiert. Wir sind im 21. Jahrhundert und die Gottesfurcht scheinbar nur noch ein Relikt. Heute sind theologisch bedenkliche Bibelübertragungen wie die Gute Nachricht oder die Hoffnung für alle akzeptiert. Wird es morgen die Volksbibel sein? Fraglich ist, ob die Verzerrung, Verfälschungen und Lästerungen in der Volksbibel wirklich die Sprache der Jugend ist. Verstehen die wenigen Jugendlichen, die wirklich mit der Anarcho- oder Punk-Szene verbunden sind, trotz Elternhaus, Schulbüchern und dem alltäglichen Umgang mit anderen Menschen wirklich nur eine unflätige Sprache? Ist das, was die Jesus-Freaks treiben, nicht vielmehr reine Selbstverwirklichung ihrer Subkultur? In einigen säkularen Buchhandlungen steht die Volksbibel nicht etwa unter Religion oder christliche Literatur, sondern unter der Kategorie Humor. Ein schlechter Scherz, sollte man meinen. Mein vierter Punkt, Jesus House, diese Jugendevangelisation, wurde jetzt 2011 von ProChrist europaweit per Satellit in mitarbeitende Gemeinden der Evangelischen Allianz übertragen. Die Gesamtkosten betragen rund 3 Millionen Euro. Und wenn man sich fragt, wofür so viel Geld, da findet man bei YouTube einen kurzen Videoclip, wird schnell deutlich, Jesus House ist eine aufwendige Unterhaltungsshow, viel Rap, Rock, Disco-Licht, Coolness, Feeling, Action, Stimmung, Laola-Wellen und so weiter. Und die Botschaft von Matthias Clausen, dem Evangelisten von Jesus House, ist erschreckend einfach. Gott lebt, sucht, wartet. Eigentlich ist Evangelisation Konfrontation. Aber der Evangelist erfährt mit keiner Silbe, dass der Mensch getrennt ist von Gott. Schuld, Sünde, Verlorensein, Finsternis, Gericht, Hölle, Zorn, Vergebung, Sühne, Buße, Umkehr, Bekehrung, Nachfolge, Jüngerschaft, Kosten überschlagen und so weiter werden komplett ausgeblendet. Clausen betont in seiner Predigt und einem Übergabegebet lediglich, dass man halt mit Gott leben kann, wenn man will. Das und warum das Evangelium als die gute Nachricht und frohe Botschaft überhaupt notwendig ist, bleibt außen vor. Der Jugendevangelist Ralf Steinhardt wurde als Gastprediger von Jesus House 2010 in Freiburg entlassen. Er hatte in seiner Verkündigung Gericht und Hölle erwähnt. Die Veranstalter begründeten die Entlassung damit, dass sie sich von Drohungen, Druck und Absolutheitsansprüchen distanzieren. Was ist das für eine Jugendevangelisation? Wenn der Herr aller Herren als ein Kerl Anfang 30 vorgestellt wird, der keinem zu nahe treten will, kann von Bekehrung nicht mehr die Rede sein, aber auch nicht von Evangelisation. Kommt zu meinem fünften Punkt, die Frage nach der Bibeltreue oder nach der Frage meiner Spiritualität. Ich möchte da kurz ein Buch vorstellen von Christian Schwarz, die 3 Farben meiner Spiritualität, 9 geistliche Stile, wie drückt sich Ihr Glauben am natürlichsten aus? Christian Schwarz hat aus der Vielfalt von geistlichen Stilen 9 Haupttypen in einem trinitarischen Kompass entwickelt. Dass es von nüchtern bis schwärmerisch und von bibeltreu bis liberal unterschiedliche Ausprägungen christlichen Glaubens gibt, ist natürlich offensichtlich, das wissen wir. Aber diese einander gegensätzlichen Stile als Vielfalt und Bereicherung anzusehen, deutet bereits in, dass ein anderer, ein postmoderner Maßstab angelegt wird. Bei Schwarz sind nämlich sämtliche Ausprägungen gleichberechtigt. So sind nicht die einen bibeltreu und die anderen nicht, sondern die einen sind mehr bibelzitiert und die anderen sind mehr mystisch und enthusiastisch. Neben biblisch legitimen Stilen wie bibelzentriert, rechtgläubig, missionarisch, werden auch sogenannte Stile wie sinnlich, sakramental, mystisch und enthusiastisch als mindestens ebenso positiv angesehen. Kein Stil ist an sich besser. Der eine ist eben stärker extrovertiert, Arme hoch, der andere stärker introvertiert, Kopf runter. Bibelzentriertheit bedarf der Ergänzung durch die Mystik, Rechtgläubigkeit, der Ergänzung durch Enthusiasmus und umgekehrt. Will jemand nur bibelzentriert und rechtgläubig sein, hat er eben nur 2 Kanäle auf Empfang gestellt. Und dieses Defizit zu beheben, Zitat, bedarf es im Blick auf die 9 Kanäle, über die Gott mit uns kommuniziert, bisweilen einiger Übung, bevor wir etwas empfangen können. Mystik einzuüben ist damit also nicht nur legitim, sondern gar eine Bereicherung in der Gottesbegegnung. Kriterium für den richtigen Schlüssel zu Gott ist das persönliche Erleben in Form von Spüren und Fühlen. Der Gläubige kann auswählen, welcher Stil am besten seinem Gefühl bzw. Wohlgefühl entspricht. Aber durch diese Bedürfnisorientiertheit verkommt der Glaube von der Christusnachfolge zur Gefühlsnachfolge. Wege und Mittel des Glaubenslebens werden nicht durch das Wort Gottes selbst und durch geistliche Leiter vorgegeben, sondern durch das eigene Wohlgefühl des Spürens und Fühlens. Und diese sinnliche Vorgehensweise, keine Vorgaben von außen zu nehmen, sondern nach innen zu schauen, die ist bereits mystisch. Es gibt keine geistlichen und fleischlichen, keine heißen, kalten oder lauen Christen, sondern entsprechend des trinitarischen Kompasses grüne, rote und blaue Christen. Und für jeden, egal wie er glaubt, ist etwas Passendes dabei. Der trinitarische Kompass ist für bibeltreue Christen keine Hilfe. Wenn jeder seinen eigenen Weg gehen kann, ist die Orientierung im Glauben beliebig und relativ. Paulus schreibt im Übrigen, ihr Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, seid eines Sinnes, in 2. Korinther 13, 11. Aber sich ermahnen zu lassen und eines Sinnes zu sein, das passt nicht in das Konzept von Schwarz. Hier soll natürlich auch jeder etwas lernen, aber nicht unbedingt nur bibelzentriert und rechtgläubig, sondern vom anderen, was dieser mehr hat an Mystik, an Sinnlichkeit, an Enthusiasmus, an Sakramentalen und so weiter. Lernen soll der bibeltreue Christ jedoch nur aus einer Quelle. So steht nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. 2. Thessalonicher 2. Und allein daran sollte sich der Christ messen, orientieren und ausrichten. Denn das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das Wort des Herrn ist geläutert. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben, sagt der Herr. Und wenn ihr meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Ich möchte eine weitere Person vorstellen, Anselm Grün. Vielleicht werden jetzt einige sich fragen, Moment mal, das ist ein Benediktinermönch, der ist katholisch. Warum erwähnt er jetzt hier einen Anselm Grün? Ganz einfach, Anselm Grün ist im deutschen Sprachraum der meistgelesene christliche Buchautor. Er empfiehlt fernöstliche Atemtechnik, die zur Passivität führen, wobei doch der biblische Glaube aktiv ist. Er praktiziert die wiederbiblische Mystik des sogenannten Jesusgebets. Zitat, wenn ich mit dem Einatmen die Worte spreche, Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, dann bin ich dort, wo Christus ist. Dann erlebe ich, dass Christus hinabsteigt in alle Abgründe meiner Seele. Weiteres Zitat. Dann stelle ich mich manchmal in dieser Kreuzgebärde in die Sonne und die frische Luft des Morgens. Dann fühle ich mich ganz eins. Eins mit der Schöpfung, eins mit Gott, eins mit mir selbst, eins mit allen Menschen. Da ist dann keine Spaltung mehr in mir zwischen Himmel und Erde, zwischen Geist und Trieb, zwischen Spiritualität und Sexualität. Da ist alles eins. Aber indem ich die Arme weit ausbreite, erahne ich manchmal, wie das ist, mit allem eins zu sein, all eins zu sein. Paulus fragt, wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Diesen Pantheismus, diese Vermischung, all eins zu sein, ist nicht der biblische Weg. Weiter sagt Anselm Grün, aber wir dürfen nicht so tun, als ob Erlösung erst mit Jesus Christus anfange. Gott ist schon immer der erlösende Gott und er wirkt Erlösung auch in anderen Religionen. Das ist ja vielleicht einigen von euch schon bekannt, dass das auch in der römisch-katholischen Sicht vertreten wird, dass ein Funken Wahrheit auch in anderen Religionen sei. Arne Völkel, FEG-Pastor, schreibt über Anselm Grün in der Zeitschrift Aufatmen, die Texte klagen nicht an und sie fordern nicht, aber sie fördern ungemein, weil der Pater Gutes für seine Leser will. Er begleitet, indem er lehrt, leitet, tröstet und aufbaut. Nach einem Buch von Anselm ist man ein Stück reicher. Nächste Person, die ich vorstellen möchte, ist Joyce Meyer. Haben vielleicht auch schon einige gehört, hier in ihrer Zeitschrift Das Leben genießen. Joyce Meyer ist die weltweit bekannteste Verkündigerin, eine einflussreiche Fernsehpredigerin. 630 Fernsehstationen in 38 Ländern. 117 Bücher wurden in 82 Sprachen übersetzt und haben sich mehr als 12 Millionen Mal verkauft. Ihre Artikel und Predigten beinhalten oft Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben, zum Beispiel, dass sie als Kind sexuell missbraucht wurde. Und ihre Hauptbotschaft besteht darin, dass Gott jeden Menschen ändern und auch alte Verletzungen heilen kann. Themen sind meist Strategien für ein glückliches und gottgesegnetes Leben, das erlangt von spirituellem und finanziellem Erfolg und persönliche Krisenbewältigung. Ein Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium mit positivem Denken und Visualisierung. Sie sagt zum Beispiel, ich erlaube euch, euch zu mögen, euch selbst zu mögen. Im Anschluss an ihre Predigten werden Werbung für Hilfsprojekte und Medien von Joyce Meyer gesendet. Und in ihrem Rundbrief »Das Leben genießen« werden ihre Bücher stets als Bestseller angepriesen. Ein Buch heißt zum Beispiel »Gut aussehen, gut fühlen. 12 Schlüssel für ein gesundes, erfülltes Leben«. Oder »Powergedanken. 12 Strategien für einen Sieg auf dem Schlachtfeld der Gedanken«. Ja, es geht. Du bekommst, was du denkst. Also denk positiv. Und ein Buch wird vorgestellt »100 Dinge, die das Leben leichter machen«. Joyce Meyer erklärt, wie man Stressfaktoren reduzieren oder beseitigen kann, die ansonsten unseren Tagesablauf verkomplizieren, vollstopfen und verhindern, dass wir unser Leben wirklich genießen. Das Leben genießen ist ja auch Titel der Zeitschrift und das Motto und das Ziel der Verkündigung von Joyce Meyer. Schauen wir in Gottes Wort, lesen wir zum Beispiel von Ananias, der von Gott über Paulus offenbart wird. Einige kennen die Stelle in Apostelgeschichte 9, Vers 16. Denn ich werde ihm zeigen, wie er sein Leben noch mehr genießen kann. Nein, eben nicht, das steht nicht da. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Aber es findet heute eine Verdrehung statt, dass eben der Genuss, das Genießen des Lebens, der Selbstwert vorne ansteht. Joyce Meyer wirbt für die Geistestaufe und alle Charismen, besonders die Heilungsgabe. Persönliche Erfahrungen und Prophetien stehen für sie gleichwertig neben der Bibel. Für Theologen bin ich ein Albtraum, hat sie mal bekannt. Und manchmal müsste sie im Inhaltsverzeichnis der Bibel suchen, um die Bücher zu finden, sagt sie, aber das machen nichts. Bibelverse dienen ihr als Sprungbrett in ihre psychologisch populären Weisheiten, werden aber nicht wirklich ausgelegt. Bei ihren Auftritten ist von Jesus Christus sehr selten die Rede. Sein Erlösungswerk, Bekehrung und Jüngerschaft, Fehlanzeige. Ihren Wohlstand rechtfertigt sie damit, dass er ein Beweis sei für ihre göttliche Sendung und Segnung. Wie Anselm Grün verkündigt Joyce Meyer letztendlich, dass uns ein höherer Psychotherapeut Selbstwert und Wohlergehen vermittelt. Gott spielt nur die Rolle des Dieners und Wohltäters, statt der Regisseur im Lebensfilm zu sein. Und da haben wir wieder einfach eine totale Verdrehung. Ich möchte da nochmal was aus dem Buch Gott auf Charismatisch zitieren, auf Seite 80. Da berichtet der Pfingstler Merlin Carothers von einer Vision. Da schreibt er, plötzlich sah ich im Geiste Jesu vor mir knien. Er hielt meine Füße und legte meinen Kopf auf meine Knie. Er sagte, ich möchte nicht dich gebrauchen, ich möchte, dass du mich gebrauchst. Eine völlige Verdrehung, die wir heute in der Verkündigung bei Charismatikern erleben. Max Lucado ist der Nächste, das ist Punkt 8. Das Buch findet ihr auch am Büchertisch, informiert euch da. Er ist der beliebteste evangelikale Buchautor im deutschen Sprachraum, also beliebteste evangelikale Buchautor. Einige seiner Buchtitel machen deutlich, worum es ihm geht. Leichter durchs Leben, ganz du selbst, der Himmel applaudiert, Gott findet, du bist wunderbar, du bist große Klasse und du bist einmalig. Zuletzt heißt es in einer Rezension, es vermittelt, dass jeder Mensch gut ist, wie Gott ihn gemacht hat, und schenkt ein positives Selbstwertgefühl. Im Gegensatz zu Anselm Grün finden sich bei Lucado natürlich mehr evangelikale Glaubensgrundsätze, aber bei näherem Hinsehen sind die Nacherzählungen und Ausschmückungen biblischer Texte sehr bedenklich. Eine große Rolle spielt bei Lucado der Begriff Zärtlichkeit. Von seiner Zärtlichkeit trennt dich nur ein Gebet, schreibt er. Auch spricht er von dem zärtlichen Zorn Gottes. Die Eigenschaft des Menschen als Sünder wird verniedlicht. Wir seien alle kleine Strolche und Lausebengel. Lucado repräsentiert ein sinnliches Christentum ohne die Notwendigkeit von Buße und der Verdorbenheit des Menschen. Gottes Zorn und Gericht werden weitgehend ausgeblendet. Die Autorität der Heiligen Schrift wird relativiert durch Hinzufügungen und Fantasien. Die Ehre Gottes verblasst vor dem Anliegen, dem Menschen Selbstvertrauen und Selbstliebe zu vermitteln. Ganz aktuell, ich weiß nicht, ob das einige kennen, Rob Bell, Das letzte Wort hat die Liebe, eigentlich das umstrittenste Buch dieses Jahres, 2011. Rob Bell ist Redner gewesen beim Willow-Krieg Jugendplus-Kongress 2011 und ist laut Time Magazine einer der 100 weltweit einflussreichsten Menschen überhaupt im Jahr 2011. einer der 100 weltweit einflussreichsten Menschen und ein Vertreter der Emerging Church. Aber zwischen Max Lucado und Rob Bell gibt es sehr viele Parallelen. Beide schreiben nicht systematisch-dogmatisch, sondern erzählen kurzweilige Geschichten im lockeren Erzählstil. Sie bringen praktische Beispiele, die als lebensnah empfunden werden, aber bei Bell gehen sie immer weiter so, er spielt mit den Gefühlen der Leser und sät Zweifel an Gottes Wort. Lucado und Bell haben beide ein rein positives Gottesbild. Gott ist ausschließlich ein liebender, ein zärtlicher, ein leidenschaftlich sehnsüchtiger und vergebender Gott. Gottes Heiligkeit, Gerechtigkeit, Zorn und Gericht sind kein Thema. Züchtigung, Absonderung von der Welt, konsequente Nachfolge und Jüngerschaft weichen bei beiden der völligen Selbstverwirklichung, um das Leben zu genießen. Die angebliche Willensfreiheit des Menschen schließt bei beiden in ihren Abhandlungen biblischer Themen die Souveränität Gottes aus. Daraus ergeben sich für Bell in seinem Buch unzählige Fragen. Teilweise mit spitzfindigen und polemischen Suggestivfragen stellt er die Hölle in Frage. Unterschiedliche Handlungsweisen Jesu in den Evangelien führen bei Bell zur Annahme, dass letztlich gar keine Klarheit über Gottes Willen und Plan bestehe. So sei ein Einstehen für theologische Wahrheiten nur reine Spekulation. Bitte merkt euch diesen Begriff Spekulation, den werden wir gleich nochmal bei einem anderen Verkündiger hören. Wenn wir für theologische Wahrheiten, für biblische Wahrheiten einstehen wollen, es ist doch nur reine Spekulation. Wir haben keine letztendliche Gewissheit. Im Vorwort macht Peter Aschoff deutlich, dass das Gottesbild von Rob Bell erfrischend anders sei. Nämlich ein Bild von Gott, das rundherum gewaltfrei ist. Er bringt starre Gottesbilder ins Wanken und sprenge kleinkarierte Denkmuster und lädt uns ein, uns von angstbesetzten, zwanghaften, krankhaft einseitigen Karikaturen des biblischen Gottes zu befreien. Für Aschoff sei es auch das Ziel, aus der nervigen Tretmühle auszusteigen, an einen unberechenbaren Gott zu glauben, mit all dem Absurden in manchen Theorien und schrägen Versionen des Evangeliums. Schließlich dem wirklichen Jesus neu auf die Spur zu kommen. Himmel und Hölle seien letztendlich auf der Erde und nicht im Jenseits. Eine typische Lehre in der Emerging Church-Bewegung. Gott ist, wie bei Anselm Grün, die heilige Kraft, die in jeder Dimension der Schöpfung gegenwärtig ist. Den biblischen Berichten zufolge ist Gott, laut Bell, grausam, gewalttätig und ein Sklaventreiber. Bell urteilt, solch ein Gott ist schlicht verheerend, seelisch niederschmetternd, wir können ihn nicht ertragen. Niemand kann das. Dieser Gott ist furchteinflößend und verletzend und unerträglich. Bell empfiehlt, hab nichts zu schaffen mit diesem Gott. Und wie geschieht das? Altes Denken muss verlassen werden und zugleich wird es nötig sein, sich neu zu öffnen, damit man fähig wird, zu empfangen, zu finden, zu hören, zu sehen und zu genießen. Wieder das Wort genießen. Dieses letztendliche Ziel formuliert klar und deutlich das Anliegen des neuen sinnlichen Christentums der Emerging Church. Bell fordert den Leser gegen Ende seines Buches sogar auf, glaub es einfach. Es ist doch viel schöner und einfacher, wenn du dieser liebevollen, gewaltfreien, optimistischen Botschaft anhängst. Für Bell gibt es also kein Gericht Gottes. Und das erinnert mich wieder an den Sündenfall in Genesis 3. Sollte Gott wirklich gesagt haben, keineswegs werdet ihr sterben. Keineswegs werdet ihr gerichtet werden. Der bekannte Evangelist und Pfarrer Ernst Modersohn sagte, Allversöhnung ist das Schlafpulver des Teufels. Bei Amazon schrieb einer, ich bin von diesem Buch fasziniert und empfehle es gern Christen, die sich neuen theologischen Sichtweisen nicht verschließen. Dies ist das Beste, was Rob Bell bisher geschrieben hat. Neue Sichtweisen, das erinnerte mich an Charles Haddon Spurgeon, der mal sagte, es ist nichts neu in der Theologie. Ausgenommen das, was falsch ist. Daher sollten wir, liebe Geschwister, darauf achten, fest in der biblischen Wahrheit gegründet zu sein. In einem Protestschreiben an den Brunnen Verlag, der dieses Buch ja rausgegeben hat, heißt es, wie können Sie ein Buch verbreiten, das vorgibt, den roten Faden der Geschichte von Jesus wieder betonen zu wollen und die Themen Buß und ewiges Gericht runterspielt, beziehungsweise leugnet, ein Buch, das die göttliche Inspiration der Bibel in Frage stellt, das humanistisches Gedankengut über die Aussagen der Heiligen Schrift stellt, Menschen lächerlich macht, die glauben, dass der Himmel ein Ort sei, zu dem die Christen auf dem Weg sind. Ein Buch, das Glauben macht, alle Menschen seien gerettet. Ein Buch, in dem die biblischen Aussagen zum Tod Jesu zu Metaphern reduziert werden. Das die Scheidung zwischen Welt und Gemeinde nicht wahrhaben will. Das kosmische Energie mit Jesus gleichsetzt. dass andere Religionen zubilligt, Wege zum Heil zu sein und so weiter. Bell sagt zum Beispiel auch, die Welt ist unser Zuhause, die Welt ist gut, auch wieder eine Verdrehung. Der Apostel Johannes sagt im 1. Johannes 5, Vers 19, die ganze Welt liegt im Argen, nach Luther oder nach Schlachter und Elberfelder, die ganze Welt befindet sich im Bösen. Wir finden immer wieder Verdrehungen. Der einflussreiche katholische Theologe Hans Küng stellt übrigens fest zum Thema Hölle, bis ins 20. Jahrhundert wurde die Macht der katholischen und lutherischen Kirchen über die Seelen durch die Angst vor der ewigen Verdammnis abgesichert. Also die Realität der Hölle ist also keine Glaubensfrage, sondern eine Machtfrage. Das ist natürlich jetzt im neuen Denken im 21. Jahrhundert anders. Aber Rob Bells Ansatz ist eigentlich nicht neu. Wir fanden sie ihn schon im protestantischen Liberalismus im 19. Jahrhundert. Da wollte man auch das Christentum retten, indem man schwer akzeptierbare Lehrinhalte streicht. Rudolf Bultmann, ein Stichwort. Er sagte, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Die Vorstellung, Wunder und antikes Weltbild halten vom Glauben ab. Und für Rob Bell heißt es eben, ewige Höllenstrafen halten vom Glauben ab. Also müssen die weg. Die Liebe Gottes ohne Gerechtigkeit, ohne Heiligkeit ist liberale Theologie. Und Albert Mohler resümiert, es ist eine Wiederholung der kraftlosen Botschaft des Liberalismus. Punkt 10, Emerging Church. Sie sieht sich so als dritter Weg jenseits von konservativen Evangelikalismus und klassischen Liberalismus. Sie will Gesellschaftstransformation, in einem New Age Wörterbuch wird das so als der Lieblingsbegriff vieler New Ager genannt. Worum geht's da? Es geht um die Umwandlung der Gesellschaft im neuen Zeitalter. Man spricht von einem gegenwärtigen, nicht von einem zukünftigen, sondern von einem gegenwärtigen Reich Gottes, das auch Ungläubige und Angehörige anderer Religion mit umfasse. Nicht die Bekehrung, sondern das Leben im Reich Gottes hier und jetzt ist da. Man will sozial, humanistisch und ökologisch wirken und die Verschmelzung mit weltlichen Organisationen, eine radikale Verweltlichung, inkarnatorisch sein. Die Aufspaltung in Heiliges und Säkulares muss überwunden werden. Das ist, liebe Geschwister, eine Anti-Absonderung. Eine Anti-Absonderung, wo uns die Schrift doch eigentlich dazu auffordert, uns von der Welt und ihrem Geist abzusondern. Die Bibel wird relativiert als eine große Erzählung, statt als feststehendes Offenbarungswort Gottes. Es gibt keine Sündenverderbnis des Menschen und stellvertretendes Sühnopfer. Und unterschwellig finden wir den Einfluss der charismatischen Verführung. Und die Emerging Church-Leute sehen sich auch als postcharismatisch. Eine neue Spiritualität wird praktiziert durch katholische bis heidnische Mystik. Aufschlussreich ist ein Bekenntnis von einem jungen Emerging Church-Vertreter, der sich zu verschiedenen Themen äußert. Ich möchte das im Zusammenhang mal vorlesen. Er schreibt so als Bekenntnis, unser Denken ist anders. Pluralismus ist normal und nicht angstbesetzt. Traditionen werden radikal in Frage gestellt, nach ihrer Relevanz bewertet und aussortiert, was nicht passt. Bibel, Kirche, Theologie, Wahrheit und Ethik gehören dazu. Alles ist relativ. Wahr ist, was ich erleben und anfassen kann. Es gibt viele Religionen, die ihren Platz in der Welt haben. Wir können zwar alles wissen, aber irgendwann hat Wissen keinen Reiz mehr. Dann beginnt die Suche nach dem Neuen, was relevant ist. Nach Leben, Sinn, Erfüllung, Transzendenz. Denn wir haben gerade keine Werte mehr. Wir wollen gute, zur Not auch alte Werte zurückerobern und frisch leben. Unser Lifestyle ist anders. Wir fühlen uns zugehörig, wenn etwas relevant ist. Verbindlichkeit gegenüber Institutionen und Ideologien ist vorbei. Greenpeace hat mehr Autorität als der Papst. Ökoaktivismus erscheint uns geistlicher und wichtiger als viele Gottesdienste. Wir leben exzessiv und gleichzeitig bewusst. Totale Party, Grenzerfahrung und Müsli nach dem Joggen. Wir sind pragmatisch und sehen uns gleichzeitig nach Erfüllung, die den Pragmatismus überwindet. Sinn, Ganzheitlichkeit, Klarheit, Überzeugungen. Pragmatismus kann nicht alles sein, aber klare Überzeugung gibt es auch keine mehr. Unser Gottesbild ist anders. Wir haben keine Angst mehr. Wir brauchen nicht von einem negativen Gottesbild befreit zu werden. Gott ist für uns. Gott ist gut, positiv, manchmal harmlos. Wir sehen Gott als Partner und Gegenüber. Der Heilige Geist wird nicht mehr übersehen. Gott ist trinitarisch und dabei voll multitaskingfähig. Er ist da, real, nah und fern. Unser Selbstbild ist anders. Wir stehen im Mittelpunkt. Alle finden uns wichtig, zumindest als Konsumenten. Wir sind egoistisch, frech geht vor. Stichwort freche Anbetung. Wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand. Wir sind selbstbewusst und wollen gesehen werden. Wir fühlen uns von Gott geliebt. Unsere Weltsicht ist anders. Da draußen ist nicht die böse Welt. Es ist einfach die Welt um uns herum. Wir sind gerne Teil dieser Welt und nicht von ihr getrennt. Wir gehören zur globalen Jugendkultur, sind zeitgeistkompatibel. Unsere Art, Bibel zu lesen, ist anders. Sie ist die große Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie legt mich aus und weniger ich sie. Sie ist kein Steinbruch für theologische Akrobatiken und keine ethische Gebrauchsanweisung für das Leben. Unsere Spiritualität ist anders. Wir wollen Spiritualität in neuen Formen. Wir wollen unser Leben mit anderen gemeinsam leben und gleichzeitig unserer Individualität Ausdruck verleihen. Wir haben keine Berührungsängste gegenüber anderen geistlichen Traditionen. Wir integrieren Spiritualität von außerhalb des Christentums in Form von Meditation, Sinnlichkeit, Ästhetik und Lifestyle. Unsere Vorstellung von Kirche ist anders. Wir wollen Kirche gemeinsam gestalten, weiterentwickeln und relevant leben. Diese Kirche ist zeitgemäß, inkarnatorisch, missionarisch, in der Welt flexibel, gabenorientiert, pragmatisch, ehrlich, ganzheitlich, sinnlich, gastfreundlich, spirituell, neoliturgisch, politisch, diakonisch. Sie braucht keine Hierarchie und auch keine Konfession. Unsere Glaubensüberzeugungen sind anders. Wir glauben an die Schöpfung und die Evolution. Wir glauben, dass Menschen durch Gott, durch Jesus zu Gott kommen und manche auch anders. Wir brauchen keine Hölle, um an den Himmel zu glauben. Und wir brauchen sie auch nicht, um Menschen für Jesus zu begeistern. Wir sind nicht mehr konfessionell. Wer glaubt, wird an seinem Herzen erkannt, nicht an seinem Bekenntnis, nicht an seinem Dogma. Wir denken nicht in Konfessionen, sondern in Bewegungen und Netzwerken. Eine wissenschaftliche, apologetische, verwaltende Theologie ist uns suspekt und wir verzichten auf den Kampf und absolute Wahrheiten. Liebe Geschwister, das ist für mich ein totaler Abfall vom biblischen Glauben. John MacArthur schrieb einmal darüber: Der Sturmangriff der Emerging Church auf die Heilige Schrift ist der gefährlichste Angriff, den ich je gesehen habe. Und ich denke mir, wenn laut Berliner Erklärung die Pfingstbewegung von unten ist, wovon ist dann die Emerging Church? Wovon ganz unten, wie ein Buchtitel von Günter Wallraff 1985 lautete. Und durch die Stiftung Christliche Medien mit der Zeitschrift Aufatmen wurde das Gedankengut der Emerging Church massenkompatibel durchgesetzt. Die Folgen? Auch einst konservative Evangelikale gehen Richtung Emerging Church, wie zum Beispiel der Bibellehrer Hans-Peter Reuer. Er trat jetzt beim Bühnenfestival, beim Dünenhof-Festival auf, vom 10. bis 13. Juni diesen Jahres, mit Professor Dr. Johannes Reimer, mein Punkt 11, Johannes Reimer. Er ist ein Vorreiter der Emerging Church in Deutschland. Er unterrichtete bis 2009 in Wiedenes, in der Bibelschule Wiedenes, und seitdem im Theologischen Seminar der Freien Evangelischen Gemeinden in Eversbach. Die Gemeinde müsse nach Reimer in der Welt aufgehen und sich konsequent mit ihr vernetzen, um sie zu erreichen. Im Januar 2011 lud ihn auch die Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden zu Vorträgen nach Rehe ein. Die Dillenburger Zeitschrift Perspektive, März 2011, fördert das umstrittene Anliegen mit dem ausschließlich positiven Artikel, damit die Botschaft ankommt. Johannes Reimer ist Russlanddeutscher. Ich möchte einige markante Zitate von ihm einmal wiedergeben, die mich sehr schockiert haben. Er sagte am 1. Februar 2005: Ich bin ehrlich gesagt bis hier satt von sprücheklopfenden Frommen. Ich bin satt von all den theologischen Richtigkeiten, von all den Wahrheiten, die wir alle so zu Genüge gut kennen. Und dann streiten wir uns, ob nun der wahrer ist als dieser wahrer. Und alles ist eine billige Ware aus einem Supermarkt der frommen Evangelikalen. Ich habe die Nase ehrlich gesagt gestrichen voll. Ich habe die Nase voll von all den Diskussionen, evangelikal, konservativ, Charismate, Asthmate und sonstige Arte. Reimer will weg von dem großen theologischen Blabla hin zu einer Praxisorientierung. Er meint, im 21. Jahrhundert wird es nicht mehr funktionieren, dass wir eine übersättigte nachchristliche Kultur erreichen können mit noch mehr Worten. Wir brauchen neue Konzepte, eben in der Emerging Church, statt Vertrauen in die Kraft des Wortes. Reimer will durch das Konzept der Gesellschaftstransformation lieber praktische Taten statt theoretische Theologie. Das sei ohnehin nur Spekulation. Das Stichwort wieder Spekulation. Wenn der Herr wiederkommt, wird er fragen, Zitat von Reimer: Was habt ihr gemacht mit den Talenten, die ich euch anvertraut habe? Dann sagst du vielleicht, ich habe spekuliert. Der eine an der Börse und der andere in der Theologie. Das ist kein großer Unterschied. Der eine machte Geld und der andere spann sich Gedanken zusammen. Der Einsatz für die Wahrheit ist sinnlos, da alles nur spekulativ ist. Johannes Reimer pflegt auch Gebetsgemeinschaft mit Moslems. Ein Zitat: Ich bete mit Moslems, egal wer sie sind. Sie sagen, du beten. Ich sage, ich bete. Du beten zu Allah? Ich sage, ich zu Allah beten. Aber im Namen Isa al-Masih, im Namen Jesus, des Messias. Okay, ich im Namen Mohammeds. Und dann wird eben dann gebetet. Er im Namen, betet dann zu Allah im Namen Jesus und der Moslem im Namen Mohammeds. Das Bibelseminar Marburg, wo Johannes Reimer auch viel wirkte, lädt zu seinem Studientag 2012, nächstes Jahr ein, zum Thema Transformation und Versöhnung, den US-Theologen Professor Dr. Miroslav Volf. In seinem neuen Buch Allah, eine christliche Antwort, vertritt er beispielsweise die These, dass man gleichzeitig ein Muslim und ein hundertprozentiger Christ sein kann, ohne den Kern des jeweiligen Hausglaubens verleugnen zu müssen. Christen und Muslime würden denselben Gott anbeten. Das haben wir bisher eigentlich nur von liberalen Theologen gehört, findet aber jetzt Einklang auch in der evangelikalen Welt. Punkt 12, völlige Verflachung. Wir erleben einfach eine Verdrehung und auch eine völlige Verflachung im Glaubensleben. Ich weiß nicht, wer von euch dieses christliche Musik- und Kabarett-Trio Die Mütter kennt. Ich habe da ein Interview gehört oder gesehen. Margarete Kosse, die Frau von dem Liedermacher Lothar Kosse, meint: Glaube und Alltag hat bei mir oft punktuelle Ansätze, dass ich mich im Laufe des Tages besinne und sage, ach Herr, es ist gut, dass du da bist. Ich habe es jetzt nicht so, dass ich sage, Kinder, jeden Abend eine Stunde ist Mama mit der Bibel im Arbeitszimmer. Das habe ich nicht. Das kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Ich glaube auch nicht, dass Gott das von mir erwartet. Und Thea Eichholz, auch bei dem Trio, sagt dazu, das klingt für mich danach, wie bekomme ich zum Beispiel Leben und Atmen übereinander? Also, das wäre für mich eine ähnliche Frage. Glauben ist keine Leistung oder ist für mich auch nichts, was ich mir erarbeiten kann. Es ist für mich wie das Atmen, es gehört zu meinem Leben dazu. Ich kann es nicht weglassen, selbst wenn ich es vielleicht manchmal wollte. Und es gab sicherlich Situationen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, ich möchte den ganzen Kram gar nicht mehr um mich herum haben. Ich möchte mich auch nicht mit dem da oben oder um mich herum, wie man es sehen will, gar nicht unterhalten. Ich will eigentlich nur mein Ding hier machen. Wir erleben heute eine immer mehr fortschreitende Verflachung. Es wird nicht mehr im Glauben gekämpft, sondern nur noch genossen. Es wird nicht mehr um die Wahrheit gerungen, sondern alles Mögliche und Unmögliche toleriert. Konjunktur hat auch immer wieder das alte Motto der Charismatiker: Dogmen trennen, Liebe eint. Man ist nicht mehr aktiv, sondern passiv. Man will hören, spüren, fühlen, erleben, sonst ist Gott tot. Gott erleben ist heute in. Das herkömmliche Bibellesen ist out. Das Neue zeigt sich vor allem im auf Gott hören, was man durch meditative Übungen erlernen und einüben könne. Das Wort Gottes allein scheint uns nicht weiterzubringen. Denn, Zitat, Bibellesen ist das Ableisten einer Pflichtlektüre zu Informationszwecken. Und da haben wir das Problem. Die Bibel informiert nur, ist bloße Erkenntnis, trockene Theorie und die regelmäßige Lektüre entspricht keinem echten eigenen Verlangen, sondern ist eine lästige, aber wohl notwendige Pflicht, weil man das als Christ halt so macht. Derjenige, der nicht hört, spürt, fühlt oder sonst wie erlebt, hat keine lebendige Beziehung zu Gott. Man könnte fast fragen, so in Anlehnung an diese IKEA-Werbung, spürst du Gott schon oder liest du noch die Bibel? Punkt 13, Abschied von der Bibel. In der Zeitschrift Aufatmen ist es erstaunlich zu lesen, wie viele Autoren ihre Abkehr vom Bibellesen, von der stillen Zeit bezeugen. Sie wollen nicht mehr ein gequältes Pflichtprogramm. Stille heißt nicht nur Bibellesen und Beten, sondern Neues entdecken. Die Bibel kennen alle schon. Von daher heißt es sich aufmachen nach dem Abenteuer der Mystik, des Entdeckens der Sinnlichkeit und des Experimentierens mit Meditations- und Suggestionstechniken. Und weil es ganz unterschiedliche Leute gibt, gibt es eben nicht nur einen Weg, Gott zu hören oder zu verstehen. Er hat sich damit den unterschiedlichen Neigungen, Interessen oder Gefühlen der Menschen anzupassen. Der katholische Theologe Alfred Kirchmeier nennt ein buddhistisches Sprichwort, das von der Verdinglichung von Anschauung etwa von fundamentalistischer Fixierung warnt. Wenn der Finger auf den Mond hinweist, betrachtet der Dummkopf den Finger. Ähnlich veranschaulichte es mal eine entschiedene Christin auf meiner Arbeitsstelle. Jeder sieht den Himmel anders. Der eine so und der andere so. Ich nehme mal jetzt hier den Joachim. Wenn du jetzt nach oben schaust, zum Beispiel zu diesem Scheinwerfer, siehst du den Scheinwerfer anders als ich, weil du eine andere Position hast. Aufgrund dieser verschiedenen Sichtweise und aufgrund dieser verschiedenen Position ist eigentlich gar nicht mehr klar, was wirklich wahr ist. Jeder versteht es anders, jeder sieht es anders. Jede Aussage und Erkenntnis auch über Gott ist nur noch relativ. Damit wird der Wert der Offenbarungserkenntnis nicht nur geschmälert, sondern schlichtweg aufgelöst. Stattdessen werden stille Übungen von Henry Nouwen empfohlen. Zitat: Sobald man allerdings die Stille sucht und sitzt und ruhig wird, kommen ärgerlicherweise häufig solche Gedanken. Es ist nicht einfach, die Stille zu suchen und darauf zu vertrauen, dass Gott in der Einsamkeit zu dir redet. Nicht als magische Stimme, sondern so, dass er dich nach und nach etwas wissen lässt. Und in diesem Wort Gottes wirst du den inneren Platz finden, wo es von dem du aus dein Leben gestalten kannst. An dieser Stelle sei ein Luther-Zitat erinnert, wo es auch ums stille Sitzen geht. Vielleicht kennen das einige schon. Luther meint zum Thema Stille: Deshalb mahne ich euch vor solchen verderblichen Geistern, die sagen, ein Mensch empfängt den Heiligen Geist durch stilles Sitzen in der Ecke, auf der Hut zu sein. 100.000 Teufel wird er empfangen und nicht zu Gott kommen. Geradezu schockierend. Aber auch wohl künftig einen neuen Trend setzend, scheint folgende erotische Übung in der Zeitschrift dran zu sein. Ein meditativer Stilleabend, Icebreaker 1. Alle legen sich im Kreis still auf die Erde, den Kopf jeweils auf den Bauch des Nachbarn. Es fällt schwer, dabei ruhig zu sein und nicht zu lachen, weil der Magen des anderen grummelt oder man sich nicht sofort eine bequeme Position findet. Eine nette Übung, um auf lockere Art, aber gemeinschaftlich in die Stille zu starten. Bei so viel Betonung auf Stille könnte man meinen, dass die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22 folgendermaßen laute: Die Frucht des Geistes aber ist Stille, Versenkung, leer sein, passiv warten und in sich hineinhören. Natürlich nicht, ganz im Gegenteil. Die echte biblische Frucht des Geistes ist nicht passiv, sondern stellt Aktives heraus. Punkt 14, die Hintergründe der Sinnlichkeit. Es hat jemand einmal in der Zeitschrift Publikforum die Hintergründe des sinnlichen Christentums aufgezeigt und meint, wenn Menschen heute das Transzendente suchen, das Übernatürliche, dann wollen sie etwas Konkretes erfahren, wollen fühlen, riechen, schmecken, murmeln, schweigen, wandern und tanzen. Sie wollen Gott in ihrem Atem spüren, auf der Haut, in der Nase, auf der Zunge, in den Flächen ihrer Hände, unter den Füßen. Die verkopfte christliche Spiritualität wurde in den letzten Jahrzehnten vor allem durch buddhistische und hinduistische Meditationstechniken verwandelt. Sie haben Eingang ins Christentum gefunden, zu einer neuen Innerlichkeit geführt. Der Religionssoziologe Jörg Stolz erklärt, der Begriff Frömmigkeit, der heute eher negativ mit Pflicht verbunden sei, werde durch den der Spiritualität ersetzt, die für Selbstentfaltung stehe. Damit trifft er das im Jahr der Stille, letztes Jahr 2010, von zahlreichen Evangelikalen erwähnten Positionen genau auf den Punkt, die ebenso die lästige Pflicht hinter sich lassen und mehr nach Selbstentfaltung, Selbsterfahrung, ja Selbstverwirklichung streben wollen. Punkt 15, Auswirkungen. Die Zeiten ändern sich. Der christliche Literatur- und Verkündigungsdienst hat Schlagseite bekommen. Zu einfachen, bequemen, sinnlichen, lustigen, oberflächlichen, dünnen und selten tiefgründigen Inputs. Es hat sich ein sinnliches Wellness-Christentum mit einer Pippi-Langstrumpf-Theologie etabliert. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Der Evangelist Theo Lehmann, auch einigen sicher bekannt, fragt in einem anderen Zusammenhang: Wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in der gemeinen Gefängniszelle sitzt? Wer nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigen unterfordern und unterernähren, sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Oder denken wir etwa, die weltweite Christenverfolgungswelle wird ausgerechnet um das liebe Old Germany, die Insel der Seligen, einen Bogen machen? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Ich genieße es voll Dankbarkeit, schreibt er, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, KZ-fähige Christen. Was kommt auf bibeltreue Christen zu? Punkt 16, vorletzter Punkt. Ich denke, wir müssen mit einem Ausgrenzungskampf rechnen, der ökumenisch gesinnten Evangelikalen, die gegen die als Fundamentalisten titulierten konservativ bibeltreuen. Sie werden als dialogunfähig, als volksverhetzend, als verfassungsfeindlich und als staatsgefährdend tituliert. Vielleicht auch mit einem Versammlungsverbot belegt. In evangelikalen Gemeinden, Bibelschulen, Missions- und Medienhäusern wird ein Rede-, Lehr- und Missionsverbot gegen konservativ Bibeltreue verhängt. Das trifft jeden, der sich nicht als allianzkonform ausweist. Wichtige Themen sind Wohlstand, Wellness, Selbstverwirklichung, Übung zu christlicher Mystik, Esoterik und Erotik. Wir hörten gerade von der grenzüberschreitenden Übung mit dem Bauch des Nachbarn. Bald wird man noch dazu übergehen, durch Handauflegen und Salben verschiedener Körperteile sowie längeres zärtliches Umarmen spürbar die Liebe Gottes auszudrücken. Ich denke, das wird kommen. Besonders stark angegriffen werden konservativ bibeltreue Prediger und Autoren, immer mehr aus den eigenen Reihen. Ich selber erhalte immer wieder Beschwerden über meine Bücher, Zeitschriften und Internetartikel. Das ist doch engstirnig, gesetzlich, spalterisch, pharisäisch. Das ist überflüssig. Wo will man da anfangen, wo will man da aufhören? Wer hat dich zum Endzeitmahner, Verführungsspezialisten, Wächter oder Beurteiler berufen? Andere Christen zu kritisieren gehört sich nicht. Wer Christen kritisiert, macht den himmlischen Vater traurig. Andere zu richten und zu verurteilen, steht uns nicht zu. Das ist Zeitverschwendung, eine Frechheit, das ist dem Herrn ein Gräuel. Das ging soweit bei mir sogar, bis dass man mir mit einem Rechtsanwalt drohen wollte. Ja, und durch die Kasseler Erklärung 1996, wissen vielleicht auch einige, hat sich ja auch die Aufklärung über pfingstlich-charismatische Lehren erledigt, weil die eben seit 1996 zur Evangelischen Allianz dazugehören. Man muss Respekt haben vor der anderen Meinung. Ein konservativer Theologe schreibt, es gibt keine Apologetik ohne Nächstenliebe und Respekt gegenüber der anderen Meinung. Aber wie sähe es aus, wenn die Apostel Paulus, Petrus und Johannes in ihren Briefen oder der Herr Jesus selbst in den Sendschreiben zum Respekt vor anderen Lehrern und ihren Irrlehren aufgerufen hätten? Die reine Apostellehre wäre nicht erhalten geblieben. Sie wäre vielmehr der Beliebigkeit und die Gemeinde der Orientierungslosigkeit preisgegeben worden. Wie respektvoll verhielten sich biblische Personen gegenüber der anderen Meinung? Elia verspottete die Baalspriester. Gott verlacht und spottet über die Heiden. Der Herr Jesus tadelte die Pharisäer als Heuchler, als blinde Führer, als Narren und Blinde, als Schlangen und Otterngezücht und unterstellte den Juden, sie hätten den Teufel zum Vater. Stephanus tadelte den Hohen Rat. Paulus verdammte Elimas, den Zauberer und so weiter. Man könnte hier fragen, ob die Reformation nicht ein Irrtum war, da Martin Luther gegenüber den katholischen Lehrern und Vertretern nicht den nötigen Respekt zeigte. Anfang 2007 hat der Vorsitzende der Deutschen Evangelischen Allianz, Jürgen Werth, zum Verzicht auf einen Wahrheitsanspruch aufgerufen. Im Zusammenhang des Themas Allianzgebetswoche und der Beteiligung von Charismatikern und Katholiken sagte er, wenn einer irgendwo hingeht und sagt, meine Art zu glauben ist die einzig richtige, dann hat er in der Evangelischen Allianz nichts zu suchen. Ich denke, es scheint ein Umerziehungsprogramm zu laufen. In der Zeitschrift der Allianz, in der Zeitschrift 1, erklärt Werth, jeder sollte das, was Brüder und Schwestern tun, zunächst einmal stehen lassen, sollte hinhören, hinschauen, nachfragen und nicht öffentlich verächtlich machen, was der eigenen Prägung fremd ist. Aber liebe Geschwister, kommt es eigentlich auf die eigene Prägung an? Wirklich auf die eigene Prägung oder wirklich um das, was das Wort Gottes offenbart, dass wir uns da treffen und das als verbindliche Wahrheit nehmen? Mein letzter Punkt, 17. Was sollen konservativ Bibeltreue tun? Ich denke, ihnen stehen schwere Zeiten bevor und es sollte uns auch nicht überraschen. Ausharren und Standhalten sind biblische Gebote und werden mehr und mehr die Spreu vom Weizen unter den Gläubigen trennen. Bibeltreue sollten vor allem mehr zusammenhalten. Unzählige werden künftig auf sich allein gestellt sein und drohen zu scheitern. Einige, die bisher apologetisch wirkten und biblische Orientierung im Zeitgeschehen gaben, werden vermehrten Druck nachgeben und ihren Dienst aufgeben oder ändern. indem sie geistliche Gegenströmungen nicht mehr kritisieren, sondern vermeintlich nur noch auferbauen, nicht mehr anecken und niemandem zu nahe treten. Bibeltreue sollten um der Einheit willen sicherlich keine Kompromisse auf Kosten der biblischen Wahrheit eingehen, aber persönlich vermehrt wichtige Prinzipien beachten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor, Römer 12, Vers 10. Das Entscheidende ist, ganz neu die Gesinnung Jesu anzunehmen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn er soll so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Philipper 2, Vers 5. Dann werden wir nämlich auch in Zeiten der Verfolgung, dann werden immer noch mehr Menschen an bibeltreuen Christen erkennen, dass sie Jesu Jünger sind, weil sie Liebe untereinander haben. Gott hat Lehrer eingesetzt, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und hergetrieben von jedem Wind der Lehre. Wir kennen die Bibelstelle, durch verführerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, wie Paulus im Epheser 3 schreibt. Deshalb steht nun fest, ihr Brüder, schreibt Paulus im 2. Korinther 2, 2. Thessalonicher 2, haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. 2. Petrus 1, 19a. Und so halten wir nun fest an dem völligen, gewissen, prophetischen Wort, und ihr tut gut darauf, zu achten, als es auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Und aus der Offenbarung heißt es in den Sendschreiben, doch was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Offenbarung 2, Vers 15. Die letzte Stelle, Offenbarung 3, Vers 11. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Lieber Bruder, liebe Schwester im Herrn, halte fest am Wort. Amen.